Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Hallo, Herr Faas.
Hallo, guten Tag.
Ja, nach Ihrem Vortrag, da gab es einige Ereignisse, bei denen die Meinungsforscher, das wurde zumindest von manchen Leuten behauptet, ziemlich daneben gelegen haben. Da waren die Brexit-Abstimmung und die Wahl Trumps zum US-Präsidenten oder die Saarlandwahl zum Beispiel, wenn ich das recht erinnere. Und die Wahlforschung sei in der Krise, heißt es seither immer wieder. Sehen Sie das auch so?
Ja, tatsächlich. Die Beispiele, die Sie genannt haben, deuten ja darauf hin, dass Vorhersagen, Prognosen von Wahlausgängen oder auch solchen direktdemokratischen Entscheidungen wie dem Brexit schwieriger geworden sind, offenkundig. Trump und Brexit deuten so ein wenig darauf hin, dass die Meinungsforschung, die Wahlforschung Probleme hat, bestimmte Wählerschichten zu erreichen. Die Trump-Wähler im amerikanischen Kontext, wir haben auch im deutschen Kontext immer wieder Wahlen gesehen, wo die AfD im Vorfeld doch niedriger eingeschätzt wurde, als es dann am Wahltag tatsächlich der Fall war. Und das deutet so darauf hin, dass wir hier so ein gewisses Misstrauen von Teilen der Gesellschaft gegenüber Parteien, Medien und vielleicht eben auch Umfrageinstituten haben, weswegen diese Personengruppen dann nicht so gerne an Umfragen teilnehmen, in der Folge dann im Vorfeld von Wahlen unterschätzt werden und dann erleben wir diese Wahlabende, die dann durchaus überraschend sind.
Was ist die Antwort der Wahlforscher darauf?
Naja, erstmal sind es natürlich Lernprozesse, dass Gewichtungsprozesse integraler Bestandteil von Marktforschung, Meinungsforschung, Wahlforschung sind, das ist ja bekannt. Diese Gewichtungsprozesse basieren sehr häufig auf Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und auch hier kann man natürlich ansetzen, dass man einfach durch die etwa die Reihe von Wahlen, die wir ja inzwischen hatten, wo die AfD sehr erfolgreich letztlich in den Landtag eingezogen ist, dann einfach sehen kann, wie haben wir die AfD denn im Vorfeld von bestimmten Wahlen gemessen in Umfragen, wie hat sie tatsächlich im Wahltag abgeschnitten. Daraus kann man dann bestimmte Korrekturmechanismen entwickeln. Sowas wie Brexit ist natürlich ein so einzigartiges Ereignis, dass es ganz schwer zu korrigieren und direktdemokratische Entscheidungen, die spielen dann da spielen Emotionen auf der Zielgeraden häufig auch nochmal eine Rolle. Das ist tatsächlich für Demoskopen eine bleibende Herausforderung, aber die gibt es im deutschen Kontext ja nicht in gleichem Maße, solche Einzelfragenentscheidungen, die dann durch Volksabstimmung entschieden werden.
Ja, dass manche Wählerschichten nicht wegen fehlendem Vertrauen erreicht werden können, das ist ein Punkt. Es ändert sich aber ja auch der Raum, wo sich Menschen aufhalten, also Stichwort Digitalisierung, digitaler Raum. Ja, Online-Umfragen, die haben seit der letzten Bundestagswahl deshalb an Bedeutung gewonnen. Wie erreichen die Demoskopen dort dann die Menschen?
Sie haben eine große Herausforderung mit Blick auf Online-Umfragen, denn sie kommen relativ schwer, zumindest schwerer als an Telefonnummern, an Internetnutzer ran. Das mag jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen paradox klingen, aber eine Telefonnummer, die können Sie einfach anrufen. Die können Sie sogar in gewissen Grenzen quasi zufällig generieren und dann erreichen Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit die Zielperson, die Sie für Ihre Umfrage gewinnen möchten. E-Mail-Adressen, die können Sie theoretisch auch zufällig generieren, aber die sind so vielfältig in ihrer Struktur, dass das eigentlich von Beginn an ein Unterfangen ist, das zum Scheitern verurteilt ist. Deswegen geht man hier häufig andere Wege. Eine Möglichkeit ist, Sie gehen zweistufig vor. Sie schaffen sich erstmal einen großen, großen Pool von grundsätzlich befragungswilligen Personen. Die Zahl dieser Probanden, die sich zur Verfügung stellen, die geht in die Zehntausende, teilweise in die Hunderttausende. Und dann haben Sie sozusagen eine Masse, einen Pool, aus dem Sie für eine konkrete Umfrage, die Sie dann durchführen wollen, schöpfen können. Und dann können Sie sagen, ich möchte 1000 Interviews durchführen, ich ziehe aus diesem Pool von vielleicht 150.000 Befragten eine Stichprobe, die soll dann auch, weil Sie ja Ihre Poolmitglieder auch kennen, bezogen auf Geschlecht, Alter, Bildung, dem entsprechen, was wir für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt aus der amtlichen Statistik kennen, dann können Sie auch da ähnlich wie in anderen Bereichen gewisse Gewichtungsfaktoren noch anwenden. Und dann haben Sie am Ende auch ein Verfahren, das grundsätzlich Ihnen erlaubt, auch mit Online-Umfragen Wahlforschung, Wahlprognosen zu betreiben.
Und die zweite Version?
Die zweite Version wäre sozusagen noch eine Radikalisierung, wenn man so will, dieser ersten Version, dass man einfach zunächst mal jeden Online-Nutzer an Umfragen teilnehmen lässt. Das klingt jetzt auf den ersten Blick so, als sei das extrem fehleranfällig, aber auch hier können Sie natürlich erstens fragen, was ist Ihr Alter, was ist Ihr Geschlecht, was ist Ihre Bildung. Und wir sehen durchaus so neue Formate, den Spiegel Online Wahltrend zum Beispiel, der funktioniert auf so einer solchen Basis.
Civil heißt es, glaube ich, dieses genau, neue. Das funktioniert auch so, also es poppt irgendwo auf einer Seite ein Fenster auf. Möchten Sie an einer Umfrage teilnehmen, wenn ich jetzt meinetwegen auf irgendeiner Nachrichtenseite unterwegs bin oder so? Und entweder ich tue es oder ich tue es nicht.
Genau, Civey ist sozusagen der Betreiber hinter dem Spiegel Online Wahltrend. Die gehen genau so vor, sind auch sehr transparent dann in dem, was nach der Datenerhebung passiert. Denn das ist klar, der Prozess der Datenerhebung, der ist deutlich anfälliger, fehleranfälliger, als das bei so einer klassischen Telefonumfrage ist. Sie wissen nicht so ganz genau, bei wem diese Umfrage aufpoppt, wer dann letztlich auch bereit ist mitzumachen. Deswegen müssen Sie sozusagen mehr Aufmerksamkeit dann in den Prozess der Datenaufbereitung, der Gewichtung legen. Da ist Civey sehr transparent, wie Sie da vorgehen. Und mit Blick auf Sonntagsfragen haben wir natürlich auch Möglichkeiten zu erkennen, ob da bestimmte Verzerrungen drin sind, ob da bestimmte Wählergruppen überrepräsentiert sind. Warum? Sie können die Menschen ja auch fragen, wie sie bei der letzten Bundestagswahl gewählt haben. Und das Ergebnis der letzten Bundestagswahl ist ja bekannt, sodass sie durch den Vergleich der Antworten ihrer Befragten mit dem tatsächlichen Wahlergebnis durchaus so eine Idee oder so eine Tendenz erkennen können, wo und in welchem Ausmaß sie eine Verzerrung haben, und die können sie dann in die Zukunft fortschreiben. Insgesamt tut sich eine Menge in diesem Feld, gerade was die Methoden betrifft. Vielleicht ist Methodenvielfalt, also dass man Umfragen anbietet, die man sowohl telefonisch, per Festnetz, per Handy, aber vielleicht eben auch im Internet ausfüllen kann. Vielleicht ist das der Weg der Zukunft. Denn ein Weg alleine, das ist, glaube ich, die Lehre oder das, was wir gerade beobachten können, ist tatsächlich schwierig, weil wir eben eine sich ausdifferenzierende Gesellschaft hier erleben und wir nicht mehr alleine auf eine Technologie wie das Festnetz uns verlassen können.
Umfragen sind jetzt nur Momentaufnahmen. Es wird ja aber auch versucht, Wahlergebnisse zu prognostizieren. Was hat sich auf diesem Feld getan? Gibt es neue Prognosemodelle, die Sie für vielversprechend halten?
Tatsächlich etabliert sich dieser zweite Ast der Wahlvorhersage, der ganz anderen Logiken folgt. Das sind letztlich Modelle, die ganz wenige Variablen nur verwenden. Wie lange amtiert eine Kanzlerin schon? Wie beliebt ist sie vielleicht aktuell? Teilweise werden Wirtschaftsdaten hier einbezogen. Und aus diesen Strukturdaten versucht man dann abzuleiten, wie eine bevorstehende Wahl, in diesem Fall eben die Bundestagswahl 2017, wie die ausgeht. Im amerikanischen Kontext hat das schon eine lange, lange Tradition, aber die schwappt zunehmend auch nach Deutschland rüber. Und in diesem Jahr gibt es tatsächlich geradezu einen Wettbewerb auch von solchen Strukturmodellen. Es sind interessante Vergleichswerte, aber ich glaube, auch in dem Bereich gilt, was auch für die umfragebasierte Wahlforschung, Meinungsforschung gilt. Beim Sport heißt es, entscheidend ist auf dem Platz. Bei Wahlen heißt es, entscheidend ist der Wahlsonntag. Und ich wäre immer so ein bisschen vorsichtig, auch dann gerade gegenüber dem demokratischen Souverän, den Bürgerinnen und Bürgern, schon im Vorfeld zu sagen, ich weiß schon, wie es ausgeht. Man könnte sagen, das gehört sich vielleicht auch nicht so recht, weil letztlich treffen die Menschen am 24. September ihre freie Entscheidung. Und die Ergebnisse aus der Vergangenheit sprechen eben auch dafür, dass auf der Zielgeraden noch eine Menge passieren kann. Insofern wäre meine Bitte oder mein bescheidener Wunsch an der Stelle durchaus immer zu sagen, okay, das sind Zwischenbilder, das sind auch durchaus Zwischenbilder, die vielleicht sogar beanspruchen, dass die Wahl so ausgehen könnte. Aber der Konjunktiv ist wichtig. Wir wissen es eben nie, das ist interessant. Aber entscheidend ist am Ende, was am Wahltag passiert. Und niemand von uns weiß am Ende wirklich, wie es tatsächlich ausgeht. Und ich glaube, es ist vermessen, das tatsächlich zu behaupten.
Ja, wir werden es in 3 Wochen sehen. Vielen Dank, Herr Faas.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.